Frau Palmisano, wie sind Sie eigentlich auf Singen gekommen? Ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden, wie das so phrasal heißt? Oder war das eine Entwicklung, die erst später gekommen ist?
Also Singen ist mir sicherlich in die Wiege gelegt worden. Also ich bin ein Kind einer Salzburgerin und eines Kärntners. Von den Kärntnern sagt man sowieso, dass sie alle singen. Bei meiner Mutter war es nicht anders. Sie haben sich selber beim Chor kennengelernt. Das heißt, bei uns ist eigentlich immer gesungen worden. Das ist was ganz was... Also man sagt von mir, dass ich mit 2 Jahren schon alle Kinderlieder mit allen Strophen gesungen hätte. Und ich habe mir immer sofort von allen Liedern alles gemerkt und immer schon mit der Mutter ganz früh versucht, im Kanon und zweistimmig und so zu singen. Das war einfach so eigentlich eine Form der Kommunikation bei uns zu Hause.
Wo ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo Sie selber den Wunsch verspürt haben, das will ich irgendwie professionalisieren, das will ich auch zu meinem Beruf machen?
Na, das war für mich ein ganz ein langer Weg. Diese Sehnsucht zu singen, das war immer da. Und aber das war einfach so was ganz was Natürliches, dass ich mir nie gedacht hätte, dass, also man atmet ja auch nicht von Berufswegen, sondern das tut man einfach. Bei mir war dann ein Schlüsselerlebnis eine Jugendsingwoche, ich glaube, da war ich 15, wo mich meine Mutter fast hingezwungen hat, weil sie gesagt hat, mach das einmal, dass du ein bisschen mehr Hintergrund auch kriegst, musikalischen. Und da ist für mich plötzlich eine neue Welt aufgegangen. Dann habe ich eben auch begonnen mit den ersten Gesangsstunden in der Musikschule in Wiener Neustadt. Und ja, und dann ist es irgendwie schwierig geworden schon, weil dann war plötzlich der Anspruch so hoch und meine Grundmusikalität so hoch, aber irgendwie meine technischen Fähigkeiten dann irgendwie, ich habe mir gedacht, jetzt muss ich dann sofort Oper singen und das ist natürlich überhaupt nicht gegangen.
Sie sind ein bisschen eine Perfektionistin, wie man sofort
ja,
heraushört.
Ja, immer wieder und also ich lerne natürlich mit mir zu leben und das ist natürlich auch was Gutes, weil es mich antreibt, aber ich muss sehr mit mir selber aufpassen, weil ich einfach dann so wütend wäre, wenn was nicht funktioniert oder vergesst zu essen, wenn mich irgendwas so fesselt und so packt und so. Also ich habe dann irgendwie Mechanismen in mir manchmal, die ich niemandem zumuten möchte.
Was treibt Sie an beim Singen? Sie haben da vorhin also eine Formulierung gebraucht, so, das kommt so von innen. Ist das irgendwie ein innerer Antrieb, gleichsam singen zu müssen?
Ja, und es ist auch was, also ich kann mir das nicht aussuchen. Ich habe ja neben dem Singen einige andere Berufe gelernt. Bin ja zum Beispiel Sonderschullehrerin und ich glaube, keine allzu schlechte, aber es geht nicht. Ich kann nicht singen. Ich werde kaputt, ich gehe zugrund, ich werde unglücklich, ich wäre völlig unleidlich. Also es ist natürlich dieses auf der Bühne stehen bei mir. Das hat nicht jeder so ausgeprägt, aber ich bin wirklich eine Rampensau. Das belächeln manche finden es furchtbar, manche finden es zum Glück auch großartig. Diese Energie, die da entgegenkommt vom Publikum und die man dann zurückgibt und die sich dann irgendwie potenziert und summiert, das ist was Unbeschreibliches. Und Singen selber ist für mich die größte Herausforderung, die größte Selbstfindung und die größte Reflexion, also was mich antreibt. Ich glaube, ich hätte mich mein ganzes Leben lang überhaupt nicht weiterentwickelt und nicht verändert, wenn ich es nicht gebraucht hätte, um besser singen zu können.
Menschen im Gespräch mit der Sängerin Agnes Palmisano. Frau Palmisano, Sie haben sie jetzt gerade angesprochen. Sie benutzen das Singen sozusagen auch zur Selbstfindung. Was entdecken Sie da an sich?
Was mich so wahnsinnig fasziniert am Gesang oder am guten Gesang ist, dass es so einen unmittelbaren Zugang und Ausdruck zu den Emotionen gibt, die... Also es hat so jeder Mensch so seine Themen, was einem leicht fällt oder was man gut lernt als Kind und was nicht. Und Emotionen haben tun wir sie eh alle, aber sie auch wirklich ausdrucken und zugeben und so, das war nicht immer so ganz leicht für mich. Obwohl ich immer, glaube ich, schon ein ziemliches Temperament bündel und so überschäumend war. Aber eben das zu kanalisieren und das auszudrücken und zu spüren und anzuschauen, das ist ein langer Weg und auch ein weiter Weg. Und beim Singen ist das alles so unmittelbar und so direkt und so, wow, ja, das finde ich einfach unglaublich.
Agnes Balmisano, wie bekommen Sie das dann alles unter einem Hut? Sie sind eine Rampensau, haben Sie gerade früher gesagt. Sie sind eine Perfektionistin und Sie machen sehr, sehr viel. Sie machen nicht nur klassischen Gesang, sondern auch Wienerlied, Dudeln, also eine wienerische Form des Jodelns. Sie beschäftigen sich musikalisch mit schwerstbehinderten Kindern. Wie kriegt man das unter einem Hut?
Manchmal ist es sehr schwierig und es ist immer dieses Abwägen, was brauche ich, damit ich selber ein runder Mensch bin oder was brauche ich irgendwo zum Leben? Und ich habe gemerkt, lange Zeit war die Arbeit mit den schwerstbehinderten Kindern für mich zum Beispiel ganz wichtig, um so den Boden nicht zu verlieren oder zu merken, was auch Realität ist. Man sieht gewisse Probleme ganz anders, wenn man sieht, wie es anderen geht. Und auf der anderen Seite eben die Musik und das Künstlerische, das brauche ich, um abheben zu können oder um irgendwie dieses Mehr zu machen, was ich ja schon finde, dass es einen Menschen ausmacht, dieses Mehr.
Stichwort schwerstbehinderte Kinder und Arbeit mit diesen Kindern. Kann man sich das vorstellen, dass man da musikalisch arbeitet? Sie haben irgendwo geschrieben, das ist nicht behindert, sondern das ist einfach ganz perfekt, wie die singen. Wie kann man sich das vorstellen, sozusagen von außen?
Naja, das ist natürlich Work in Progress. Ich arbeite mit diesen Kindern, wenn ich nicht gerade irgendwo auf Produktion bin oder weg oder so, wo ich das dann irgendwo wieder nachhole und so. Also in der Regel arbeite ich mit den Kindern einmal in der Woche. Und für die ist das sozusagen Teil des Schulalltages, dass sie singen, dass sie tanzen, dass sie Koordinationsübungen machen dadurch, dass sie Sprachtraining machen dadurch. Das liegt also, das sind fast irgendwo therapeutische Übungen, wobei ich aber eben keine Therapeutin bin, sondern die Musik und der Rhythmus eigentlich die Therapie übernehmen. Das Spannende an Musik und Rhythmus ist, das gibt irgendwie eine größere Form vor, in der sich die Kinder einfangen lassen. Ja, das sind ja eben ganz unterschiedliche Behinderungen, Autisten und Down-Syndrom-Kinder und sozial sehr geschädigte Kinder und also so die ganze Bandbreite, die normalerweise unglaublich individualistisch unterwegs sind. Deswegen sind ja auch maximal 8 in einer Klasse. Und beim Tanzen und beim Singen sind sie plötzlich bis zu 50 in einer Gruppe. Und es geht, weil eben die Musik was Größeres ist, was Stärkeres ist. Das klingt so esoterisch, aber das ist überhaupt nicht esoterisch gemeint. Das ist halt was, das uns umgibt, schon ab dem Mutterleib und wo jeder drauf anspricht. Das ist einfach, tiefe Bässe zum Beispiel verändern einfach das vegetative Nervensystem, da kommen wir nicht aus.
Hat es da Erlebnisse gegeben bei Ihrer Arbeit mit den behinderten Kindern, wo Sie besonders berührt waren?
Also fast jede Woche, wenn ich mit den Kindern arbeite, gibt es Momente, wo ich sehr berührt bin. Ich erlebe das immer wieder, dass Kinder, die ganz verschlossen sind und die kaum sprechen, sich dann das Mikrofon krallen und plötzlich leuchten die Augen und strahlen und sie singen und sie sind einfach da. Das ist so unglaublich, diese Freude, etwas zu präsentieren und dieses Wissen, ich werde angeschaut und man nimmt mich wahr. Und ja, das ist wirklich unbeschreiblich. Und das ist auch der Grund, warum es mich immer noch in der Schule hält, nach 11 Jahren, glaube ich, mittlerweile. Und es ist ja wirklich manchmal schwer, unter einen Hut zu bringen, für mich.
Apropos unter den Hut bringen, Menschen im Gespräch mit der Sängerin Agnes Balmisano. Sie singen auch klassisch. Sie haben jetzt gerade in Deutschland etwas gesungen, was jeder kennt, die Fledermaus von Johann Strauss. Aber Sie haben da nicht Adele oder Rosalinde gesungen, sondern den Dr. Falke, eine Baritonpartie. Warum singen Sie eine Männerrolle oder ist das ein ausbaufähiges System? Werden Sie demnächst als Cavaradossi in der Tosca auftreten oder als Sarastro in der Zauberflöte?
Also wenn sich ein Regisseur findet, der das unbedingt haben will und ich glaube, dass das stimmlich machbar ist und das bezahlt wird, sage ich jetzt ganz böse. Nein, also das war eine Idee des Regisseurs, in dem Fall Wolfgang Kratschmeier von der Wiener Volksoper. Der konkrete Hintergrund dazu ist eigentlich diese unverwechselbare, intrigante Wiener Note, die der Dr. Falke hat und dieses Kernstück Brüderlein, Brüderlein und Schwesterlein mit dem anschließenden Du-i-du, das man natürlich eigentlich als Jodler oder als Dudler interpretieren könnte und das wir in diesem Fall getan haben und das wunderbar klingt. Also wenn sich das aufführungspraktisch durchsetzen würde, wäre ich ganz glücklich, wie ich es überhaupt sehr schade finde, dass die Wiener Musik und der Wiener Dudler in der Klassik und in der Aufführungspraxis quasi immer noch nicht berücksichtigt werden, obwohl es da ganz extreme Dinge zu berücksichtigen gäbe.
Apropos Dudeln, was gibt Ihnen das eigentlich zu dudeln, zu jodeln? Warum beschäftigen Sie sich mit Volksmusik? Das ist ja etwas, was teilweise ja nicht gerade hoch angesehen wird.
Also das ist auch was, wo ich Ihnen sagen kann, das kann ich, weiß ich eigentlich gar nicht, warum. Ich weiß nur, dass ich schon als Kind extrem fasziniert von Jodeln war. Also wenn Heidi im Fernsehen war, habe ich immer versucht, den Jodler mitzusingen, habe es dann versucht, immer zum Beispiel am Sessellift die Skipiste hinauf den Heidi-Jodler zu jodeln. Ich kann mich erinnern, mein Vater hatte mal Besuch von Bergkameraden des Abends. Die haben dann eben gejodelt und Volksmusik gemacht. Meine Eltern haben mir das aufgenommen, weil sie gewusst haben, dass ich so drauf abfahre. Und ich habe mir das rauf, runter angehört und immer versucht, da mitzujodeln. Und auf der anderen Seite, also ich bin ja überhaupt nicht Wiener Musik sozialisiert von meiner Herkunft her, bin ich dann einmal mit dem Roland Neuwirth und einem Wiener Dudler konfrontiert worden. Ich habe es einfach gesungen, was so auf den Noten stand, und dann war irgendwie dieses große, warum kannst du das? Und für mich war es die selbstverständlichste Sache der Welt. Also das ist offensichtlich was mir einfach liegt, obwohl, ja, manche Sachen kann man, glaube ich, einfach nicht machen. Das ist einfach so. Ich mag es sehr gern. Ich finde es extrem lustig und lustvoll, dieses Experimentieren zwischen der Höhe und der Tiefe. Wie gesagt, es ist so, wenn man dudeln kann, wenn man jodeln kann, ist es eine gute Voraussetzung, um auch dann jeglichen klassischen Gesang zu machen, weil das nur geht, wenn die Stimme überall funktioniert. Dass man das dann natürlich noch kultivieren muss und verfeinern muss und dass es letztendlich schon auch was anderes ist, das ist natürlich klar. Aber so die Grundzugänge, da habe ich, glaube ich, wirklich sehr viel gelernt, auch von der Wiener Musik und von diesen alten Aufnahmen. Also wie ich das erste Mal eine alte Aufnahme von der Marlin Nagel gehört habe, ist mir alles runtergeflogen, weil ich mir gedacht habe, das gibt's ja nicht, die kann man auf jede Opernbühne stellen, so wie die röhrt. Ja?
Apropos wienerische Tradition, was zeichnet denn dieses Wiener Lied aus, diese Dudlerei? Gibt es da etwas, was sich durchzieht wie ein roter Faden?
Also musikalisch ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, dass ein Tempo nicht ein Tempo ist, sondern dass das immer mal schneller wird, mal langsamer wird, dass die Musiker, die miteinander spielen, extrem zusammenspielen müssen. Das ist so ein Ziehen und ein Drängen und ein Schieben und ein Stehenbleiben ist. Das ist wahnsinnig schön.
Aber Sie singen jetzt das hohe Lied auf die kultivierte Schlamperei. Wie bringen Sie das mit Ihrem Perfektionismus unter einen Hut?
Ja, vielleicht tut mir das eben gut. Also Perfektionismus an sich ist ja immer was wahnsinnig Mühsames. Und ich glaube, da braucht jeder so seine Mechanismen, um das ein bisschen auszuleiten. Und für mich ist es offensichtlich das Dudeln.
Menschen im Gespräch mit der Sängerin und Dudlerin Agnes Palmisano. Frau Palmisano, was hören Sie eigentlich privat für eine Musik? Oder ist da nur mehr Stille angesagt, angesichts der sozusagen Überfülle an Musik, die ihr Leben ausfüllt?
Ich höre ganz, ganz unterschiedliche Musik immer wieder bewusst und bin dann fasziniert davon. Und sehr oft habe ich auch eben Musik und denke mir, wie kann man nur? Ja, also was ich gar nicht mag, ist diese Berieselung, die einem überall unterkommt und der man aber kaum entrinnen kann. Deswegen ist natürlich Stille was ich auch ganz gerne habe. In erster Linie höre ich Musik, die nicht irgendwo elektronisch erzeugt wird. Das finde ich schon, echte Instrumente und echte Stimmen mag ich lieber als zu viel Synthesizer und so.
Frau Palmisano, würden Sie in diesem Zusammenhang unter Umständen auch eine Popplatte oder eine Popnummer mit auf die Insel nehmen?
Ja, was macht man auf einer einsamen Insel mit einer Popplatte? Ich weiß nicht so recht, ja. Eben, ich höre Musik ja meistens, wenn ich was zu lernen habe. Und Pop singe ich nicht, weil man das anders phrasiert, weil ich das stilistisch nicht wirklich kann. Deswegen bin ich jetzt kein Purist und sage, das ist alles scheiße. Nein, überhaupt nicht. Also ich finde zum Beispiel Pink großartig, obwohl ich kaum was kenne von ihr. Aber wenn ich dann mal was höre, finde ich super.
Frau Palmisano, ich danke Ihnen für das Gespräch.